brauche kein Geld, um glücklich zu sein.
Früher hatten wir Geldprobleme und jetzt fahre ich Lambo.
Es geht nicht, weil wir haben jetzt kein Geld mehr.
Mein Kind ist fast ein bisschen geldgeil.
Sie hat schon rausgefunden, dass die Chips im Supermarkt billiger sind als im Kiosk.
Würdest du sagen, Geld verdirbt den Charakter?
Und sie weiß auch, bei welchem Kiosk die Takis weniger kosten.
Bei mir auch mit irgendwie Scham verknüpft.
Geld sagt nichts über den Wert eines Menschen aus.
Weil mein Kind ja auch checkt, dass man mit Geld einfach geile Sachen machen kann.
Schmeiß die Fuffis durch den Club.
Anna
und Anna.
Mama.
Meinung.
Macht.
Der Podcast. Hallo Anna.
Hi Anna, wie geht's dir?
Gut, heute haben wir eine Morgenaufnahme. Ich bin noch etwas müde.
Wir sehen auch beide sehr verschlafen aus.
Und du hast gesagt, ich sehe aus wie aus dem Spa.
Ja, mit Bademantel. Ja,
Bademantelaufnahme. Und wie geht's dir?
Ja, mir geht's ähnlich. Ich bin auch noch müde. Ich muss ja jetzt seit kurzem wieder so früh aufstehen und das Kind in die Schule schicken. Ja, Umstellung. Ich glaube, ich muss mich noch dran gewöhnen.
Welcome to the real world.
Ja, aber wirklich. Wir reden heute über ein Thema, das einerseits alltäglich ist, weil wir jeden Tag damit zu tun haben und trotzdem super aufgeladen und ich glaube, manchmal fällt es uns trotzdem schwer, darüber zu reden. Und zwar geht's ums Geld.
Deep Dive.
Wir wollen drüber sprechen, wie unsere Beziehung zu Geld ist, was wir unseren Kindern mitgeben wollen, was wir ihnen beibringen wollen und wie die aktuell mit Geld umgehen oder auch nicht umgehen. Stichwort, nur Süßes vom Taschengeld kaufen.
Und wir versuchen auch zu reflektieren, mit welchen Privilegien und Gefühlen Geld verknüpft sein kann. Mit Scham, mit Freude, Sicherheit und Freiheit. Denken wir mal drüber nach gleich.
Ich habe mir überlegt, wir starten heute mal mit verschiedenen Glaubenssätzen. Es gibt ja ganz viele so Sprichwörter oder Floskeln zum Geld. Bist du bereit? Sag dir eine Floskel und du antwortest damit, was du damit so verbindest. Ready?
Let's go.
Starten wir mit Geld wächst nicht auf Bäumen.
Ja, das ist wohl so. Schade, Marmelade. Ja, ich meine, da geht es ja darum, so, dafür muss man was tun. So, ne? Mhm. Aber es ist ja schon auch ein bisschen Augenwischerei, denn viele Menschen müssen halt nichts dafür tun oder müssen nicht genauso viel dafür tun wie andere Menschen, um genauso viel zu haben wie unser Elternhaus. Und die Menschen, die wirklich was dafür tun müssen, sind natürlich eher Menschen, die halt komplett ohne Privilegien geboren wurden, im Prinzip auf das Finanzielle. Und je nach Chancen kommen sie halt trotzdem nicht so weit wie andere. Also ja, ich glaube, es ist ein Sprichwort, was nicht so ganz zur komplexen Realität passt, würde ich sagen.
Hast du das gehört als Kind öfter? Von deinen Eltern oder so?
Nee. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas gehört habe in Bezug auf Geld. Meine Mama hat immer nur gesagt, Wiedersehen macht Freude, wenn sie mir Geld gegeben hat.
Wiedersehen macht Freude? Das verstehe ich nicht.
Wenn sie mir einen Zehner zum Beispiel gegeben hat, um, weiß ich nicht, mir ein Eis zu kaufen oder so, dann hat sie gesagt, Wiedersehen macht Freude, um damit zu sagen, alles Geld, was übrig bleibt, je mehr es ist, desto besser und das soll bitte zu ihr zurückkommen.
Aber schon auch irgendwie dann ein Aufruf zum Sparsamsein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also, und auch so ein klares Statement irgendwie so, hey, das ist jetzt gerade mein Geld, das ist nicht dein Geld und nur weil ich es dir gebe, heißt das nicht, du kannst das jetzt einfach ausgeben und hier High Life machen, sondern je mehr du auch wieder zurückgibst, je mehr Rückgeld es gibt, je weniger du davon ausgibst, desto besser. Das ist voll, ich glaube, das hat mich richtig geprägt.
Ja, das probiere ich auch mal, finde ich gut. Vielleicht ein Satz, den ich so öfter gehört habe, weiß nicht, was du dazu denkst, aber ich brauche doch nicht viel. Ich habe nämlich eine Oma, die immer wenig Geld hatte, würde ich so einschätzen. Und die aber auch immer nach dem Motto gelebt hat, so, ich brauche ja nicht viel. Die dann auch oft sich selber keine neuen Sachen gekauft hat und sowieso, ne, für sich selber voll wenig Geld ausgegeben hat, aber immer um dann uns Enkelkindern Sachen, Geschenke zu machen, zu Weihnachten, aber auch so zwischendurch mit uns shoppen zu gehen. Also die, ne, immer gesagt hat, ich selber brauche doch nicht viel und dann aber das Geld für andere ausgegeben hat. Und das, glaube ich, war für mich schon auch krass zu sehen, dass jemand so wenig Geld hat und doch so großzügig ist irgendwie.
Du hast das jetzt am Ende so schön geframed, so hey, auch wenn man selbst nicht viel hat, kann man trotzdem großzügig sein. Das hat sich voll so schön angehört, aber beim Erzählen hatte ich eher so das Gefühl, okay, hast du dann da so gelernt, ich selbst bin es nicht wert, so, ne? Also für sich selbst so wertschätzend zu sein und um sich selbst zu kümmern, das hat nicht so eine Priorität. Man sollte sich selbst zurückstellen. Das war mein Gedanke da gerade.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, so auch so ein, hat sowas von so nobel sein oder sein wollen. Weißt du, so dieses, ich gebe mein Geld lieber für andere aus. Aber bestimmt hat da auch so die Komponente eine Rolle gespielt, dass man sagt, so ja, ich, für mich selber, ist es mir das vielleicht nicht wert. Ja. Und ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe jetzt die letzten Jahre auch echt wenig Geld gehabt, so. Dass ich das versucht habe, so zu übernehmen, aber ich glaube, mir liegt das nicht so. Ich find das total toll, wenn Leute sagen, so, ich brauche doch nicht viel, aber ich bin so, nee, ich, also jetzt langsam hätte ich gerne mal mehr Geld, aber da können wir ja nachher bestimmt nochmal drüber reden.
Schmeiß die Fuffis durch den Club. Das ist so dein
Na, können ja gleich nochmal drüber reden. Wie viel Geld wir brauchen, dass wir das Gefühl haben, wir leben quasi nicht am unteren Ende Limit.
Woran ich mich so dran erinnere, was bei meinen Eltern immer irgendwie so ein bisschen Thema war. Wir haben in so einer Sackgasse gewohnt und am Ende der Sackgasse hat eine Familie gewohnt, die hatten einen Porsche. Und der ist halt dann immer sehr laut bei uns vorbeigefahren. Und für mich, und die hatten auch so ein sehr großes Haus, und für mich war das halt so, okay, die sind mega reich, weil ich wusste halt, Porsche, das ist sehr, sehr teuer. Also dieses krasse Statussymbol. Und das war für mich dann Reichtum. Und deswegen dachte ich so, sind die reichsten Menschen der Welt und die haben halt auch viel mehr als wir. Und meine Eltern haben dann halt gesagt so, ja, nee, also die haben vielleicht ein teureres Auto, das heißt aber nicht, dass die mehr Geld haben, sondern die geben ihr Geld halt für andere Dinge aus. Und für uns sind halt so Statussymbole nicht so wichtig, aber dafür haben wir halt schöne Urlaube. Es ist mir immer schwer gefallen, glaube ich, so zu sehen, dass wir selbst Geld haben oder irgendwie vielleicht mehr als der Durchschnitt oder dass das irgendwie, ne, ich hätte, glaube ich, uns nie in die Kategorie reich reingepackt, aber ich habe dann gecheckt, dass man halt sehr unterschiedliche Dinge mit Geld machen kann und sich sozusagen so ein, also ein schönes, das Leben schön gestalten kann und gleichzeitig keinen krassen Lebensstandard führen. So, ne? Also jetzt nicht so auf Luxus setzen, sondern das Geld eher für Aktivitäten ausgeben oder gemeinsame schöne Zeit.
Wenn man es denn hat.
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du sagen, Geld verdirbt den Charakter?
Das frage ich mich auch immer wieder. Also, ich finde, es gibt ja immer diese Menschen, die whatever Guerilleros waren oder irgendwelche anderen überzeugten politischen Kämpfer und dann kamen die an die Macht und dann fanden die Geld plötzlich doch super. Ich frage mich aber auch, okay, wie sehr spielt Geld eine Rolle und wie sehr spielt Macht eine Rolle? Ich glaube, Macht ist auch einfach total wirksames Momentum. Aber ich glaube, das eine geht halt auch kaum ohne das andere. Ich glaube, es gibt keine mächtigen Menschen, die nicht Geld haben und keine reichen Menschen, die nicht mächtig sind.
Also dann eher Macht verdirbt den Charakter.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was zuerst kommt, weißt
Na, vielleicht auch mal so, ne? Vielleicht kommt manchmal, weiß ich nicht, siehe Elon Musk erst das Geld und dann die Macht, also auch die politische Macht, sage ich mal. Und vielleicht auch kommt manchmal auch erst die Macht und dann damit das Geld oder man nimmt sich dann damit das Geld.
Oder was ich bei Elon Musk jetzt behaupten würde, vielleicht auch nur mit verderbtem Charakter bekommt man überhaupt so viel Geld. Ich glaube, das spricht im Kapitalismus auch einiges für.
Ja, da hast du recht, natürlich. Das allerletzte Sprichwort, was ich mitgebracht habe, ist, über Geld spricht man nicht. Aber ich glaube, da haben wir uns ja selber schon hier beantwortet, indem wir hier eine Podcast-Folge drüber machen. Wir sprechen sehr wohl über Geld.
Ja, und ich finde es auch mega wichtig.
Du hast gerade schon gesagt, dass du als Kind nicht so das Gefühl hattest, dass ihr viel Geld hattet, oder?
Also auch nicht das wenig, aber ich glaube, es war halt eher dieses typische, dass Dinge unsichtbar sind, wenn man sie hat. Ich habe mich halt normal gefühlt.
Weil du auch auf der Schule, also weil deine Peergroup quasi ähnlich war, also sowas zu mir, bei mir zumindest, dass eigentlich die meisten aus meiner Klasse relativ gut situiert waren. Also ich würde sagen, irgendwie AkademikerInnen, Kinder, gut verdienen, so. Und ich habe mich dann auch eher, ich finde, nach oben verglichen. Also dass dann die Leute, meine Familie hat zum Beispiel nie eine Wohnung oder ein Haus gehabt, aber dass es dann halt Leute gab mit freistehendem Haus, mit Teich oder so, dass ich mich eher dahin verglichen habe und mir dann dachte, oh ja, ich habe ja weniger Geld als die und deswegen haben wir gar nicht so viel Geld.
Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da ist es halt einfach Standard, dass alle Menschen in Häusern wohnen. Es gibt auch, glaube ich, bei uns im Dorf so, oder gab es damals einfach nur ein einziges Mietshaus mit 6 Wohnungen. So. Also das, ja, das hat auch nicht zwingend für Reichtum gesprochen. Ganz viele waren auch Bauern, haben das geerbt oder was auch immer. War halt einfach so. Irgendwie. Und ich glaube, das hat sich dann einfach, davon bin ich dann einfach ausgegangen. Und als ich später auf die weiterführende Schule in der Stadt gekommen bin, da bin ich natürlich schon mit anderen Lebensweisen konfrontiert worden. Aber trotzdem hat sich dieser Glaubenssatz nicht so sehr verändert, weil ich erinnere mich, meine erste beste Freundin in der 5. Klasse, die hat mit einer alleinerziehenden Mutter in einer kleinen Wohnung gewohnt und die hatten definitiv viel weniger Geld. Also das war halt so obvious, aber die hatte einfach ein Zimmer, was nicht, also was voll mit Spielsachen war. Also ich erinnere mich da immer noch so dran, dass ich weiß nicht, ob das in der Realität so gewesen sein kann, aber in meiner Erinnerung hatte die ein Regal die gesamte Wand ihres Zimmers entlang und das war von oben bis unten voll mit Spielen, die ihr Vater ihr gekauft hat. Ich glaube, das war so ein klassischer Vater, der nicht präsent war und ein schlechtes Gewissen hatte. Und die hat halt immer den neuesten Scheiß, was irgendwie in der Werbung gekommen ist an neuen Spielsachen und sonst was. Und ich dachte mir halt so, boah, krass, ne? Hat die viel Sachen. Und das bei meiner Familie war sehr streng mit so, also ich habe nie irgendwas bekommen, nur weil das jetzt gerade in war oder alle das hatten oder alle haben wollten. Und das war halt der Kontrast dazu. Und ich glaube, dann war mir halt auch nicht klar, dass wir ganz anders situiert sind, weil einfach ich nicht richtig lesen konnte, was so Wohlstandsmarker sind.
Ja, ich hatte auch, mir ist noch eingefallen, dass wir auf dem Gymnasium dann eine neue Schülerin hatte. Ich glaube, die war nur ein paar Jahre da. Die war in der Parallelklasse. Ich hatte nicht so viel mit der zu tun, aber das war die einzige, die quasi auch in dem Hochhaus gewohnt hat, was es so in der Gegend gab. Und ich weiß nur noch dieses Gefühl, dass das einfach als mega, also uncool abgestempelt wurde von uns allen. Ich glaube nicht, dass das in dem Moment so bewusst war, dass das war, weil da einfach Klassismus eine riesen Rolle gespielt hat und das einfach, ne, dass die finanziell, also die beiden Eltern haben auch Hartz IV bezogen, soweit ich weiß, und es war auch eine migrantische Familie, aber es ist auf jeden Fall aufgefallen, weil halt da ein Unterschied da war und zwischen den anderen, ne, nicht so sehr. Ganz subtil kriegt man das als Kind, glaube ich, dann doch mit, was damit verknüpft ist und was damit für Gefühle eben verknüpft ist, wenn jemand wenig Geld ist oder eben anders wohnt, sag ich mal, prekärer wohnt. Wie ist denn das heute? Was würdest du sagen, ist heute dein Verhältnis zu Geld?
Ich glaube, lange Zeit, dadurch, dass wir immer Geld hatten, war mein Grundsatz, Geld ist nicht wichtig und ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein, sondern was einen glücklich macht, ist so ideelle Werte und was Sinnstiftendes im Leben tun. Das zeigt sich auch in meinem Studium, dass ich Kulturwissenschaften studiert habe. Genau, und meine Vorstellung war so, ey, ich brauche überhaupt kein Geld, ich brauche überhaupt nichts, bare minimum ist total ausreichend, ich kann im 8-Quadratmeter-Zimmer mein Leben lang wohnen. Hauptsache, ich mache den Job, der mich komplett erfüllt. So, das ist wichtig, um glücklich zu sein. Und das hat so lange gedauert, dieser Glaubenssatz, bis ich halt schwanger war. Und dann habe ich die brutalsten Existenzängste bekommen und dachte, ich brauche Stabilität, ich muss mir eine Wohnung leisten können, ich brauche genug Geld am Ende des Monats auf dem Konto. Ich kann nicht so leben, ja, mal gucken, was ist und irgendwie wurschtel ich mich durch, sondern ne, für mein Kind brauche ich eine Sicherheit und die hatte ich da noch erstmal nicht. Ich würde sagen, die ersten 4, 5 Lebensjahre. Ja, und dann ist, glaube ich, mein Glaubenssatz geworden, so, ich möchte genug Geld, um keine Angst haben zu müssen, dass ich am Ende des Monats meinem Kind nicht ein Eis kaufen kann. Das hat mich irgendwie, das war so ein Ding, dass ich halt wirklich, ich erinnere mich immer noch an den Tag, wo ich ein Eis wollte und das kostete 1 Euro und das ging einfach nicht. Und das war aber nicht so eine Einmalsache, sondern das war halt oft dann so ähnliche Situationen. Und ich habe gesagt, okay, sowas möchte ich nicht mehr. Ich möchte, dass das Geld so reicht, dass wenn ich meinem Kind gerade ein Eis kaufen möchte, dass ich mir das leisten kann und ich will nie wieder in so eine Situation kommen. Und ich glaube, das ist mein Glaubenssatz. Egal wie viel Geld es ist, es muss nicht viel sein, aber ich möchte nicht mehr diese Existenzangst haben.
Ja, wo wir wieder dabei wären mit dem, ich brauche doch nicht viel. Was ist nicht viel, ne? Ich meine, ich glaube, wir werden beide nie reich werden. Also das sowieso nicht wahrscheinlich, weil dafür, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich werde dafür nicht so viel erben, dass ich mich irgendwann mal als reich betiteln werde. Aber auf jeden Fall genug, wie du sagst, ne? Nur was ist genug? Ich glaube, es ist sehr individuell, was Menschen als genug empfinden. Welche Gefühle hast du, wenn du an Geld denkst? Ist es vor allem, weil viele Menschen, glaube ich, sehen Geld ja so als Mittel zum Zweck, also irgendwie als Mittel, dass ich mir irgendwie Freiheit oder schöne Erlebnisse oder wie auch immer kaufen kann. Wie ist es bei dir?
Schon. Und ich würde sagen, die ersten Jahre, als ich so ein bisschen mehr verdient habe, sodass es am Monatsende gereicht hat, war für mich teilweise mit das Beste daran, dass ich Freunden helfen konnte. Also, dass ich genug Geld hatte, dass wenn jemand echt am Arsch war oder echt Probleme hatte, dass ich Geld übrig hatte, um das geben zu können. Dann ist bei mir auch nichts mehr übrig gewesen, so, aber. Ja, für mich war es irgendwie so, das hat mir so eine Freiheit gegeben, so eine Wirksamkeit. Mittlerweile bin ich, glaube ich, so, ja, okay, vielleicht möchte ich auch ein bisschen auf meine eigenen Sachen achten und ein bisschen aufpassen, wo das Geld so überall hinfließt, in welche Löcher und vielleicht auch mal für was Größeres sparen können. Ja, wir werden erwachsen und langweilig.
Wir haben uns ja erst, ich glaube, vor ein paar Wochen drüber unterhalten, als du die Bilanz des Jahres gemacht hast, also alles aufgeschrieben hast, was du ausgegeben hast. Und ne, ich habe jetzt auch ein Haushaltsbuch, so eine App halt runtergeladen, wo ich alles eingebe, ne, was reinkommt, was rausfließt. Und bin schon voll gespannt. Ich hoffe, ich ziehe das jetzt mal ein Jahr durch, weil ich echt gerne wissen möchte, ne, wie viel man wirklich für was ausgibt und wo man dann sparen kann. Wobei ich sagen muss, ich lebe immer noch, also offiziell auch unter der Armutsgrenze. Und es ist immer noch so, ich meine, ich habe Gott sei Dank ja ein bisschen Geld geerbt. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich keinen kleinen Puffer hätte, falls mal irgendwie Not am Mann wäre oder falls auch ein Urlaub ansteht. Aber es ist trotzdem so, dass für mich Geld, glaube ich, vor allem mit Stress verbunden ist aktuell. Also es ist so, ja, vor allem immer ein Gefühl des Mangels und jetzt auch die Tatsache, dass ich bald mit dem Master fertig bin, auf jeden Fall so Hoffnung auf Besserung, Manifesting. Lass uns doch mal zu den Kindern übergehen. Wie geht dein Kind mit Geld um? Hast du das Gefühl, es ist dir da ähnlich oder komplett anders? Oder erzähl mal.
Boah, ich würde sagen, ich habe das ein bisschen verkackt mit der finanziellen Erziehung.
Willkommen im Club.
Ich versuche das jetzt nachzuholen. Und was mir so auffällt im Vergleich zu meiner Kindheit, ist, dass ich hatte früher ein Sparbuch, also wirklich so ein Sparbuch, was man in der Hand hatte, so ein Heft. Und ich hatte eine Spardose. Und da kamen halt immer so die 10-Cent-Stücke und sonst was rein. Und einmal im Jahr bin ich mit dieser unglaublich schweren Spardose zur real existierenden Bank gegangen, die in dem Gebäude war, habe das da abgegeben. Dann wurde das von der Geldmaschine gezählt und dann wurde das in mein Sparbuch gedruckt und ich habe das zurückbekommen. Und das war halt schon von sehr klein auf so. Und so habe ich halt sparen gelernt. Und
Ja, das kenne ich auch.
ja, und bei meiner Tochter war das nie so. Also, und ich hatte, glaube ich, am Anfang kein Sparziel, ne? Aber spätestens abdem ich so 10 war oder so, war klar, ich spare für den Führerschein. Und das war dann auch das Geld. Also, das hat, als ich dann, ich habe mit 17 Führerschein gemacht und das Geld hat nicht gereicht, was ich seit meinem 5. Lebensjahr gespart hatte. Meine Eltern haben dann den Rest dazu beschusst, was klar auch ein Riesenprivileg ist. Aber nichtsdestotrotz war wirklich das gesamte Geld, was ich gespart habe, weg. Ich habe das auch komplett dafür ausgegeben. Es hat ungefähr die Hälfte des Führerscheins gedeckt. Bei Maxi gab es so eine Aktion immer aus der Schule. Die haben auch eine Spardose bekommen und so einen Spartag, aber das war halt so was von der Sparkasse. Und ich wollte die Sparkasse nicht unterstützen. Ich wollte auch nicht da ein Konto anlegen. Und deswegen habe ich da nicht mitgemacht. Aber ich habe halt irgendwie auch keine Alternative zu Hause geschaffen. Und ich habe für sie ein Sparkonto bei meiner Bank online angelegt, wo ich halt drauf eingezahlt habe. Aber ich habe sie da null mit einbezogen. Und ich bin auch bei einer Bank, die nur ganz wenige Filialen hat. Das ist eine nachhaltige Bank. Und wo man jetzt nicht irgendwie hingeht und Geld einzahlt, ne?
Okay, also du hast dann quasi ein Sparbuch mit ihr für sie oder wie genau ist das Geld
Ich hatte oder
angelegt?
ich habe ein Sparbuch, da haben viele Jahre lang dann vor allem meine Eltern eingezahlt, als ich gar kein Geld hatte. So kleine Beträge pro Monat. Und dann habe ich das vor ein oder vor 2 Jahren, dachte ich mir, ja, okay, jetzt liegt dieses Geld da rum. Und dann habe ich das auf Festgeldkonten eingezahlt. Einmal für 5 Jahre und einmal für 2,5 Jahre. Das sind jetzt nicht die größten Gewinne und bestimmt könnte man was Geileres damit machen. Aber ich dachte, ich habe keinen Bock, mich viel mit Geld zu beschäftigen. Das ist immer noch die bessere Option, als es nur auf dem Sparbuch zu haben. Dann mache ich jetzt das, dann habe ich irgendwas gemacht, was besser ist als Sparbuch. Und ja, ich muss mich jetzt nicht so ewig damit auseinandersetzen.
Ich habe für Mini ziemlich bald sowohl ein Sparbuch eröffnet als auch Geld angelegt in einem ETF, weil ich damals irgendwie mich ein bisschen informiert hatte und da ziemlich schnell klar war, dass eigentlich die Dauer, wie lange man einzahlt, viel wichtiger ist als der Betrag. Und habe dann quasi mit 25 Euro im Monat angefangen, was der kleinste Betrag ist, also weniger ging da gar nicht monatlich. Und man konnte das ab und zu mal pausieren. Ich habe es auch schon mehrmals jetzt dann für ein halbes Jahr pausiert. Aber jetzt ist halt in 8 Jahren schon echt eine ordentliche Summe zusammengekommen. Also ich kann das voll empfehlen, auch kleine Beträge da reinzupacken. Das lohnt sich wirklich und es hat bis jetzt sich auch rentiert. Also man muss es schon längerfristig denken. Man kann jetzt nicht da auf 1, 2 Jahre sparen. Genau, aber das ist auf jeden Fall gut. Und dann hat Mini jetzt seit kurzem auch ein eigenes Jugendgirokonto, weil es auf dem Sparbuch eben quasi keine, also 0,1% Zinsen gab. Also quasi nichts. Und dann habe ich das aufgelöst, habe auch das Geld in Festgeld, beziehungsweise ein Tagesgeldkonto angelegt und habe dann eben auf Raten der Bank auch so ein Jugendgirokonto gemacht, wo es jetzt eine Karte gibt, wo Mini aber keinerlei Verfügung drüber hat. Also ich würde Mini niemals diese Karte geben. Ich finde es als erwachsene Person schon schwierig, da den Überblick zu behalten. Aber ja, es gibt dieses Konto. Und auf das Girokonto überweise ich dann halt immer, beziehungsweise teilweise auch Omas und Opas, Weihnachtsgeld, Geburtstagsgeld und meine Eltern auch monatlich. Und das wird aber auch verwendet teilweise für größere Anschaffungen, wie zum Beispiel die Hälfte von dem Fahrrad, das mein Kind bekommen hat letztes Jahr, wurde dann von dem Geld bezahlt. Also es wird schon auch was ausgegeben von dem Geld. Und so allgemein, glaube ich, würde ich sagen, mein Kind ist fast ein bisschen geldgeil. Also es ist auf jeden Fall so, dass mein Kind Geld ziemlich gut findet und auch unbedingt später mal viel Geld verdienen will und es auch total toll findet, Geldgeschenke zu kriegen. So dass es mir als Mama manchmal fast ein bisschen unangenehm ist. Also so einerseits kann ich das verstehen, weil mein Kind ja auch checkt, dass man mit Geld einfach geile Sachen machen kann. Also so ist ja so und ist auch vollkommen verständlich. Und andererseits ist es natürlich bei mir auch mit irgendwie Scham verknüpft, wenn mein Kind da so fokussiert drauf ist und es auch so äußert. Und ich würde sagen, so der Umgang damit ist einerseits verschwenderisch, also wenn Geld da ist, wird es ausgegeben und auch ziemlich planlos, sag ich mal, also ziemlich so nach Gusto. Und andererseits dann bei so Dingen, also im Supermarkt und so, werden dann so Preisvergleiche gemacht, also dann wird da der Kilopreis angeguckt und ne, und schon echt abgewogen, wie viel kriege ich für mein Geld und was ist es mir wert, und dann ist hier ist es günstiger als dort, also gehen wir lieber dahin. Also es ist so ein bisschen fast paradox, würde ich sagen. Und weil wir es vorher hatten, so wie nehmen Kinder die eigene finanzielle Situiertheit an? ich hatte mit Mini so ein Gespräch, weil wir im Auto gefahren sind, also auch so funny einfach mit dem Auto meiner Partnerin, was halt so ein fetter Audi Q e-tron e-Auto ist, was ich mir selber halt nie leisten können werde. Aber wir saßen in diesem fetten Auto, waren unterwegs, haben die Musik von meinem Kind angehört, und dann hat sie mir halt erklärt, dass der Rapper in dem Lied, also das ist halt so ein Rapper slash, ich glaube eigentlich war der erst YouTuber und jetzt rappt er halt und bringt auch Limo auf den Markt und keine Ahnung, wie ist das, Eistee, sonst was. Und dann singt er halt davon, ja, früher hatten wir Geldprobleme und jetzt fahre ich Lambo, so ungefähr. Und dann meinte ich so, was denkst du, was Geldprobleme sind? So, erklär mal. Und dann meinte mein Kind so, ja, na, wenn man nicht genug Geld für Essen hat und eine Wohnung. Da ich so, okay, ja, valide. Und denkst du, dass wir Geldprobleme haben oder hatten? Und war sie so, nee, nee, also wir haben ja genug Geld. Da ich so, ja, fair. Also ich glaube, dass mein Kind das selber gar nicht so wahrnimmt, dass wir jetzt irgendwie besonders wie, also klar, wahrscheinlich nicht super viel Geld, aber auch, dass wir jetzt nicht besonders wenig Geld hätten. Und dabei liegen wir offiziell mit meinem Verdienst unter der Armutsgrenze. Also das sind so, ich glaube, 1.750 € als Alleinerziehende. Also de facto sind wir arm. Aber irgendwie finde ich das interessant, dass mein Kind das halt nicht so wahrnimmt, wo mir das selber schon bewusst ist und ich eigentlich auch dachte, dass das für sie auch so ist. Aber klar, sie sieht halt auch. Aber klar, mein Kind sieht halt auch so Sachen, wie dass wir dann mit diesem Auto unterwegs sind. Fettes, ja, Statussymbol, sag ich mal. Was aber ja nicht meins ist, aber trotzdem irgendwie Teil meines Lebens und von dem ich ja profitiere, weil es Menschen gehört, die, oder nicht gehört, aber zur Verfügung gestellt wird, die in meinem Leben sind. Und ja, aber Maxi ist da ein bisschen anders, oder?
Ich glaube, was so Einkaufen angeht, ist das komplett gleich. Und das kommt auf jeden Fall aus der Zeit, als es halt einfach vorne und hinten nicht gereicht hat. Weil ich das teilweise auch einfach sagen musste, ne? Ich musste sagen, es geht nicht, weil wir haben jetzt kein Geld mehr. So. Oder das Geld, was wir haben, müssen wir jetzt einfach für Lebensmittel ausgeben. Und es ist einfach nicht drin, das jetzt fürs Karussell auszugeben.
Ja.
Sonst haben wir morgen nichts zu essen. Und ich habe auch nicht gesehen, wie ich das jetzt anders umschreiben soll oder, ne? So, das war einfach die Realität, und da die Wahrheit zu kommunizieren, ja, war für mich sinnvoller, als mir irgendeine andere Geschichte auszudenken, warum sie nicht Karussell fahren kann. Und sie hat das dann eine Zeit lang auch wirklich so gesagt, so, ja, wir haben ja kein Geld. Lass uns hier lieber aufpassen oder lass uns hier wieder lieber weniger kaufen oder ach, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir sollten ja auf das Geld achten, sodass es mir dann schon auch irgendwie unangenehm wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das permanent betont hätte, ne? Ich habe das nur gesagt, wenn es halt wirklich nicht anders ging oder ich das anders nicht klar machen konnte.
Ja.
Ja, und das macht sie auch. Sie macht Preisvergleich im Supermarkt, sie guckt, welches Produkt billiger ist. Und das macht sie auch im Kiosk, wenn sie Süßigkeiten oder so
Oh
kauft. Also sie hat schon
ja.
rausgefunden, dass die Chips im Supermarkt billiger sind als im Kiosk.
Ja.
Und sie weiß auch, bei welchem Kiosk die Takis weniger kosten. Und ich denke mir so, naja, ist ja auch nicht verkehrt. Es gibt viele Erwachsene, die noch nicht wissen, wo man den Kilopreis auf dem Etikett im Supermarkt findet. Also das ist schon mal ein Gain. Aber sie hat es halt überhaupt nicht mit Sparen. Geldgeschenke sind in meiner Familie irgendwie jetzt auch kein Ding. Also Maxi hat nie wirklich Geld von irgendjemandem geschenkt bekommen. Und wenn sie aber mal mehr Geld hatte oder wenn sie was angespart hat, hat sie das immer gespendet. Oder das war so auch das einzige Spenden, also
Wow.
Ziel, was sie mit Geld hatte, warum sie dann irgendwie mehr Geld haben wollte. Weil sie war dann immer so, ja, sonst will ich ja nichts. Ich brauche ja auf nichts sparen. Es gibt ja irgendwie nichts, was ich mir wünsche oder so. Was soll ich mit dem Geld? Und sie möchte das immer für WWF, für irgendwelche Tiere spenden. Und da hat sie dann auch zwei, dreimal mit ihrer Freundin dann so Bilder gemalt und verkauft. Und dann musste ich das aber auch spenden, was sie da eingenommen haben.
Wow.
Ja, also klar, es freut mich, dass mein Kind solche Werte hat, aber sie hat halt null Vorstellung davon, was Sparen ist und wie man sich Ziele setzt und wie man das langfristig durchhält.
Ja, da habe ich tatsächlich einen interessanten Podcast gehört dazu. Vielleicht können wir gleich noch mal kurz über Taschengeld reden. Aber da hat eine Person gesagt, dass sie das quasi so macht, dass sie den Kindern halt Taschengeld oder ich glaube, die haben das sogar mit geschenktem Geld gemacht, dass sie quasi am Ende jedes Monats das Geld, was quasi in der Spardose ist, dass sie da 50% draufschlagen. Also wenn da jetzt 20 Euro drin sind, dann bekommen die am Ende quasi, wenn das für einen Monat gespart wurde, dieses Geld 10 € mehr und dann sind es 30 €. Ich finde jetzt 50% ein bisschen viel, ne? Man kann ja auch überlegen, ob man das 10% macht oder was, denn wenn da 20 € drin sind, kriegt das Kind halt 2 € obendrauf. Aber dass man so den Kindern quasi beibringt, was Zinsen sind. Dass wenn Geld da liegt und gespart wird, dass es dann halt Zinsen drauf gibt. Ich meine, das muss man sich auch leisten können, ehrlicherweise.
Spannend.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem bisschen Taschengeld da bringt, aber fand ich irgendwie eine interessante Art und Weise, genau, das zu machen. Oder dass Eltern auch sagen so, okay, ich habe irgendwie einen ETF und da bekomme ich halt dann was ausgezahlt davon. Und dann sage ich zu meinem Kind, okay, komm, wir gehen jetzt ins Kino von dem, was da ausgeschüttet wurde, dass man halt das Kind so einbezieht in, wie spare ich Geld und auch zeigt so, okay, von Erspartem, also beziehungsweise von den Zinsen kann ich mir dann wieder was kaufen.
Konsumieren.
Ja, genau, wieder mehr konsumieren, genau. Richtig. Ja, aber wie ist denn das bei euch mit Taschengeld?
Neujahrsvorsatz. Das Kind lernt jetzt Finanzverhalten. Ich habe ein Buch gelesen zu Taschengeld für Kinder. Ich habe einfach den Titel vergessen, Anna. Ich habe gerade vorhin in meinem Handy nochmal geguckt, aber ich habe gemerkt, ich habe es dir ja nicht geschickt, ich habe es dir ja persönlich gezeigt.
Macht nichts, ich pack's in die Shownotes.
In dem Buch wird empfohlen, ab einem bestimmten Alter Kindern monatlich Taschengeld zu geben. Das ist so das Erste, was wir jetzt geändert haben zum neuen Jahr. Sie bekommt jetzt nicht mehr pro Woche was, sondern sie bekommt jetzt pro Monat Geld. Und da habe ich mich an der Taschengeldtabelle orientiert und da bekommt sie jetzt 20 Euro jeden Monat. Und in diesem Buch wird vorgeschlagen, dass diese 20 Euro, dass man die aufteilt. Und zwar, dass 50% für Sachen, die man braucht, 30% für Sachen, die man will und 20% für Sachen, auf die man sparen möchte. Und brauchen bedeutet halt sowas wie Patronen für die Schule, Hefte, neue Schuhe.
Die soll sie von den 20 € bezahlen.
Ja, aber du brauchst ja nicht jeden Monat einen neuen Füller.
Aber das sind ja 10 € im Monat dann.
Ja, aber wie viel kostet ein neuer Füller? 25 Euro. Ich hoffe, dass sie den nicht öfter als einmal im Jahr braucht. Genau, wollen ist halt ja Süßigkeiten und whatever. Und sparen ist halt für eigene Ziele, aber langfristig. Und wir haben das jetzt mal ausprobiert und sie hat jetzt sozusagen drei verschiedene, also sie hat eine Spardose und dann so Mini-Geldbeutel. So drei verschiedene, wo sie das jetzt aufteilt und sie schreibt sich das im Buch auf, was wo drin ist. Aber was ich zugeben muss, also zum Ersten ist für uns, glaube ich, noch nicht so ganz klar, was ist jetzt brauchen. Also was genau ist ihre Verantwortung? Und ich glaube, das müssen wir nochmal so irgendwie schriftlich machen, weil es teilweise so diffuse Ideen sind. Und dann ist für sie nicht so ganz klar, wozu spart sie eigentlich? Also wozu soll das gut sein?
Ja, vor allem ehrlicherweise 2 € im Monat sparen, da brauchst du auch ganz schön lange, bis du dann mal, also wenn ich mir jetzt denke, ein Lego-Set kostet irgendwie 30 €, da musst du über ein Jahr sparen, um dir ein Lego-Set zu kaufen, tatsächlich.
Ja, aber du kannst es natürlich auch von deinem Wollen Geld machen. Dieses Buch kommt aus den USA, Das heißt, so teilweise passen Sachen nicht so ganz auf unseren Kontext. Die haben nämlich bei Sparen ja auch so richtig Sachen wie so, ja, wenn du später einen Studienkredit aufnehmen musst. So,
Ja.
fängst du jetzt schon mal an zu sparen für. Und klar, das wird natürlich mit jedem Alter kriegst du ja mehr Taschengeld, dann wird das natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Ja, und das halte ich jetzt irgendwie für ein bisschen, ja, wir wohnen ja auch in der Großstadt, also auch jetzt irgendwie sowas wie auf einen Führerschein zu sparen, wie das für mich damals total selbstverständlich war, ist hier jetzt irgendwie so überhaupt nicht relevant. Also ich glaube, es gibt noch nicht so ein großes Ziel, was sie da vor Augen hätte, auf das sie sparen könnte oder müsste.
Ja.
Naja, aber mal gucken. Das ist erstmal so eine Idee. Aber was mir auch bewusst geworden ist, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, Maxi weiß überhaupt nichts davon, dass sie ein Festgeldkonto hat und ein Sparbuch und wie viel da drauf ist. Weil ich glaube, ich mir auch lange dachte, so, ja, geht sie auch irgendwie nichts an. So. Weil das natürlich über die Jahre relativ viel Geld geworden ist. Also ich weiß nicht, vielleicht sind wir irgendwie bei 500 €, was ich sehr viel Geld finde dafür, wenn man 20 € im Monat bekommt, ne? Von denen man 10 € im Monat sowieso
Ja.
ausgibt. Also es ist ja unendlich viel mehr Geld, auch so kaum vorstellbar. Und gleichzeitig ist es ja Geld, was sie gar nicht verwenden soll,
Ja.
so akut.
Ja.
Und deswegen war das für mich irgendwie so, ja, geht sie nichts an. So ist unsere Erwachsenensache, wir sparen da ein und sie kriegt das dann, wenn sie groß ist. Und jetzt habe ich irgendwie gecheckt, so, irgendwie ist das ein falsches Verständnis, weil wie soll denn das Kind das lernen, wenn man sie überhaupt nicht mitführt? Und auch so Finanzsachen, wie du gerade angesprochen hast, wie, was sind eigentlich Zinsen, dies, das. Ich habe mir jetzt so ein paar Kinderbücher ausgeliehen zu Geld und Finanzwissen. Natürlich wird das da alles angesprochen. Da wird auch erklärt, was ist eigentlich ein Depot. Und ich dachte mir so, ja, wir kennen das ja alle, gerade was Frauen und Finanzen angeht. Das in den letzten Jahren das durchaus auch ein Thema geworden ist, zu sagen, hey, Frauen, ihr müsst euch mal für Finanzen interessieren und ihr müsst euch bilden, was Finanzen angeht, weil das sind auch für euch wichtige Themen, auch wenn ihr wenig Geld habt und setzt euch damit auseinander.
Ja.
Und denkt mal so, ja, und dann denken wir irgendwie bei unseren Kindern, das ist ja nicht relevant, weil die sind ja klein und süß und Geld sind die großen, ernsten Themen des Lebens, das kommt dann später. Aber es macht ja eigentlich bei nichts einen Sinn, das auszuklammern, sondern eigentlich ist es ja bei allen Themen, die
Ja.
später als Erwachsene wichtig sind, gut, wenn man ja die Kinder da mitnimmt auf kindgerechtem Niveau.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja nicht umsonst jetzt die ganzen Madame Moneypenny und so, Female Finance, dies, das,
Ja.
wo Frauen herangeführt werden sollen. Also ich finde auf jeden Fall, dass finanzielle Bildung wichtig ist. Vielleicht nochmal zurück zum Taschengeld. Du hast ja diese Tabelle angesprochen. Wir verlinken die auch in den Shownotes. Ich finde das tatsächlich relativ schwierig, da was zu finden. Und ich finde, da ist auch immer eine relativ große Marge. Mini bekommt noch wöchentlich Taschengeld, 3 bis 4 Euro. Und ich muss ehrlich sagen, also sie bekommt die so von mir, also von ihrem Papa, montags normalerweise. Und eigentlich ist das Geld am ersten Tag ausgegeben, tatsächlich. Also sie hat jetzt mit ihrem Papa letztes Mal wohl Süßigkeiten eingekauft und dann habe ich die ganzen Papierchen in der Jackentasche gefunden. Und dann war sie so, ja, bitte erzähl es nicht, Papa, erzähl es nicht, Papa, ich sollte mir das über die Woche aufteilen. Und natürlich war alles am ersten Tag weg. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin hin und her gerissen zwischen, natürlich möchte ich meinem Kind auch Geduld beibringen und dass man, ne, dass sich da irgendwie mäßigt. Und andererseits denke ich mir so, das ist ihr Taschengeld und ich finde, Taschengeld sollte ohne Bedingungen zur Verfügung stehen. Also darum finde ich es auch interessant, dass du angesprochen hast mit dem Brauchen. Meiner Meinung nach ist Taschengeld Geld, was Kinder einfach ausgeben können sollten. Dann sind 20 € vielleicht ein bisschen viel, kann man drüber reden, ob man ein bisschen weniger gibt. Aber ich bin so, dann solltest du es ohne Wenn und Aber ausgeben. Natürlich sollst du dir kein Bier davon kaufen oder klar gibt es Grenzen, aber andererseits denke ich mir, es gibt noch ganz viele Jahre, wo sie das lernen können und vielleicht ist es für ein 9-jähriges Kind noch ein bisschen viel verlangt, sich dann da zu zügeln.
Also ich finde das schon wichtig. Ich glaube, ja, es kommt aufs Alter drauf an. Sie muss ja jetzt nicht alle ihre Sachen, die sie braucht, davon bezahlen. Dann müsste sie auch viel, viel mehr Taschengeld bekommen. Also müsste sie jetzt grundsätzlich jede Kleidung davon bezahlen. Was weiß ich, Tornister oder solche Sachen, die richtig viel Geld kosten.
Ja.
Das nicht. Aber ich finde, gerade mit kleinen Sachen anzufangen, wie ein Schulheft oder wie Patronen und gerade auch Sachen, die sie halt öfter verliert oder kaputt macht, finde ich schon sinnvoll, weil erstens lernt sie dann, wie viel kosten solche Sachen. Wenn ich nicht sorgfältig damit umgehe und darauf aufpasse, dann muss ich das halt neu kaufen und nicht Mama kauft das jedes Mal wieder. Und wenn das halt kleinere Beträge sind, halt auch das zu lernen, das dafür irgendwie zu sparen und dafür auszugeben. Und ich finde schon, dass das eine gute Heranführungsweise ist, weil ich meine, also gut, Maxi wird jetzt 12 in 2 Monaten und spätestens ab 14, also wenn du so ein Teenie bist, okay, ich weiß nicht, wie das bei ihr sein wird, aber ich sag mal so, viele Teenies, die gehen shoppen mit FreundInnen, ne? Die möchten sich dann selbst Klamotten kaufen, die möchten nicht mehr, dass die Eltern das kaufen. Und dann müssen die das ja schon gelernt haben. So, und nicht nur so, Mama, ich gehe jetzt shoppen, gib mir mal Geld und dann drückst du den 50er in die Hand und dann hauen die das halt auf den Kopf. So, das ist ja irgendwie nicht lernen, mit Geld umzugehen und sich das einzuteilen. Und wann sollen sie es denn dann lernen? Mit 16, 17, 18? Ich bin der Meinung, das ist eigentlich schon zu spät. Ich meine, viele fangen mit 16 an zu arbeiten, eine Ausbildung zu machen, haben wirklich eigenes Geld. Wann sollen sie es denn dann lernen? Und es ist doch viel einfacher, mit kleinen Beträgen für kleine Sachen das anzufangen zu lernen. Und ich verstehe, was du sagst mit, das soll keine Bedingungen haben. Das finde ich an sich auch überhaupt nicht verkehrt. Und zu sagen, ey, wenn du jetzt beschließt, du haust das alles auf den Kopf für Süßigkeiten und sparst halt nicht für das neue Nintendo-Spiel und dann hast du halt auch kein neues Nintendo-Spiel, das ist deine Entscheidung, ist völlig fein. Das finde ich auch in Ordnung. Und ich finde es auch in Ordnung zu sagen, wenn du deine 4 € am Montag ausgibst für Süßigkeiten, den Rest der Woche nichts mehr hast, ist auch deine Entscheidung, finde ich auch gut. Aber ich finde, es ist ein Unterschied zwischen einem Verbot und einer Hilfestellung. Also, dass man von wöchentlichen zu monatlichen Taschengeld switcht, ist ja auch eine Alterssache. Ich weiß nicht mehr genau, ob was für einem Alter das empfohlen wird.
Ich glaube ab 10.
Genau, weil man einfach sagt, okay, dann sind die Kinder irgendwie so weit, dass sie halt lernen sollten, wie man sowas halt für einen ganzen Monat einteilt. Und ich finde es auch okay, wenn halt dann am Anfang 20 € für Süßigkeiten ausgegeben werden und dann den Rest des Monats nichts. Ist ja ein Lernprozess. Man muss ja Schmerzerfahrungen haben, damit da irgendwie Motivation da ist. Und trotzdem finde ich, kann man sich natürlich erstmal hinsetzen als Eltern am Anfang des Monats und sagen, okay, hier sind jetzt die 20 €, die hast du für den ganzen Monat. Was möchtest du denn damit machen? So, möchtest du das alles für Süßigkeiten ausgeben? Wenn das Kind sagt so, ja, finde ich geil, mache ich, sag, okay, mach das. Wenn das Kind aber sagt, und das vermute ich eher, dass es auf der kognitiven Ebene sagt, nee, eigentlich möchte ich nicht alles für Süßigkeiten ausgeben. Eigentlich würde ich mir gern 5 € sparen für was anderes und nur 15 € ausgeben. Dass man sagt, okay, wie können wir das denn erreichen? Wie können wir das schaffen, dass diese 5 € gespart werden? Was weiß ich, vielleicht gibt es da eine Spardose, die abgeschlossen ist, wo man halt das Geld nicht leicht wieder rausnehmen kann. Sagen, okay, komm, dann tun wir das jetzt hier in die Spardose. Wie viel Geld hast du denn dann in der Spardose? Ah, so viel, dass man irgendwie auch ein Gefühl dafür hat, dass das wächst. Okay, dann sind jetzt hier die 15 €. Willst du die behalten? Oder ist es dir lieber, ich habe die und du fragst dann immer bei mir an, wenn du sie benutzen möchtest? Oder ne, möchtest du die immer bei dir dabei haben? Oder willst du, gibt es einen festen Ort in deinem Zimmer, wo du die hast und du nimmst dir dann immer nur 5 € raus, wenn du aus dem Haus gehst? Weiß ich nicht. Also da kann es ja 1000 Methoden geben, aber ich glaube, da kann man ja schon irgendwie zusammen mit dem Kind versuchen, auch so Lösungen zu finden, wie man sich selbst kontrollieren kann. Weil dass das nicht einfach ist, ist klar. Also das nicht einfach so klappen
Da
kann.
gibt es vielleicht noch eine interessante andere Idee, die ich auch bei so einem Finanzpodcast gehört habe. Eine hat erzählt, dass sie quasi das mit Familienbudget regeln. Also, dass es quasi ein Budget von der Familie gibt für Unternehmungen, was dann im Monat eingeteilt wird. Das ist natürlich mehr Geld als jetzt 10 oder 20 €, aber dass die quasi sich als Familie hinsetzen und sagen, keine Ahnung, wir haben jetzt, sagen wir mal, 50 € irgendwie und davon können wir jetzt alle gemeinsam einmal ins Kino gehen. Oder wir können halt irgendwie zu Hause Filmabend machen und dafür, ne, also geben das Geld halt für andere Sachen aus, dass man sich als Familie quasi auch hinsetzt und das aufteilt. Fand ich auch spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich meine, vielleicht ist es auch leichter, wenn man nur zu zweit ist, dass man sich das Budget so aufteilt. Ich glaube, ich scheue so ein bisschen dann die Auseinandersetzung. Und die haben aber auch gesagt tatsächlich, dass es immer einen Betrag geben sollte, den das Kind komplett alleine ohne Bedingungen ausgeben kann. Also eigentlich auch so ähnlich wie das, was du dann gesagt hast, dass es halt, dass das Geld aufgeteilt wird in was brauche ich, was spare ich, was gebe ich einfach so zur Vergnügung, aka für Süßigkeiten aus.
Ganz ehrlich, meinst du, irgendein Kind gibt es für irgendwas anderes aus?
Also Minis bester Freund ist echt nicht so eine Süßigkeiten-Nase. Der ist auch, wenn wenn die was haben, dann hortet er das eher, als dass er es isst. Es gibt schon so Kinder, glaube ich, die nicht so krass drauf abfahren, aber wahrscheinlich so 1%. Ist ja auch okay. Also ich habe es auch geliebt, zum Kiosk zu gehen. Und wenn ich für die Pause ein Geld mitgekriegt habe, statt ein Pausenbrot, das war das Größte, wenn man sich dann halt da für 5 Cent irgendwie Gummibärchen kaufen konnte. Ist schon geil, ich kann es auch verstehen.
Ich glaube, ich habe Pokémon-Karten gekauft.
Ja, auch gut. Gut. Aber die waren doch bestimmt ein bisschen teurer, oder?
Ja, war damals doch noch nicht.
Weiß ich nicht, war kein Pokémon-Fan. Dann wollte ich dich vorher noch fragen, weil du nur ganz kurz angerissen hast, dass du früher schon auch mit Mini drüber gesprochen hast, wenn einfach kein Geld mehr da war. Was denkst du, wie viel Ehrlichkeit ist da gut? Also klar, ich kann das voll nachvollziehen, dass ich so merke, dass du gesagt hast, Lügen bringt auch nichts. Und ich finde, das merken Kinder ja auch, wenn man da nicht ehrlich ist, wenn man sich dann irgendeinen Grund ausdenkt, warum jetzt, wie du gesagt hast, das Karussell nicht geht. Oder mein Kind fährt total zum Beispiel auf Airtime ab. Also dieses Trampolin-Gedöns da. Aber das kostet halt für uns beide, glaube ich, 40 Euro für eine Stunde. Also das ist halt nicht einfach mal so drin. Und wenn ich mir dann irgendwas ausdenke von wegen, das zu weit weg oder keine Ahnung, also bringt ja nichts, da steigen Kinder sofort dahinter. Aber was denkst du, wie viel Ehrlichkeit da gut ist mit einer finanziellen Situation, gerade wenn sie prekär ist?
Die Grenze wäre da, wo die Sorgen an das Kind übertragen würden. Also das Kind soll jetzt nicht von mir Angst übermittelt bekommen.
Ja.
So, Hilfe, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich mache mir so viel Sorgen oder ich sitze da und heule. Oder auch nicht, also angenommen, ich nicht nur angenommen, sondern wenn ich die Miete nicht zahlen konnte oder mein Gehalt nicht rechtzeitig gekommen ist, dass das auch passiert und dann war es richtig scheiße. Das sollte mein Kind nicht mitbekommen und meine Angst und meine Sorgen dazu auch nicht. Da muss ich halt irgendwie andere Menschen oder Umgangsweisen finden, wie ich da mit meinen Sorgen klarkomme. Denn ich möchte nicht, dass mein Kind Angst hat oder so Existenzsorgen hat.
Ja.
Aber ganz klar zu sagen, hey, wir haben nicht das Riesenbudget, das ist unser Budget, davon können wir uns das leisten und das ist jetzt nicht mehr drin, das finde ich vollkommen in Ordnung.
Ja.
Ich glaube, vielleicht auch halt keine Scham daran knüpfen. Ne? Ich glaube, das finde ich auch wichtig, weil das bestimmt ja auch den Blick deines Kindes auf die Welt und auf andere Menschen, ganz egal in welcher finanziellen Situation du dich gerade befindest, ob die jetzt gerade besser oder schlechter ist, aber dass man halt lernt, Geld sagt nichts über den Wert eines Menschen aus, nicht viel Geld haben ist jetzt zum Beispiel auch nichts zwingend Selbstverschuldetes und Menschen, die mehr Geld haben, sind nicht mehr wert oder sind nicht cooler oder sind nicht ehrgeiziger, so, sondern manche Lebensumstände führen zu der einen finanziellen Situation und andere zu der anderen. Da gibt es ganz viele Faktoren. Und ja, und wenn man wenig Geld hat, muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Wenn man viel Geld hat, sollte man auch gucken, wie man damit umgeht.
Ja.
Und das gehört mit dazu. Und das finde ich okay. Ist mir schon irgendwann unangenehm gewesen, als ich das Gefühl hatte, mein Kind guckt da zu viel drauf und kommentiert so ungefähr bei jeder Ausgabe, die wir machen, ja, aber brauchen wir das jetzt wirklich? Sollen wir dafür wirklich Geld ausgeben? Das ist vielleicht so, ups, vielleicht war es ein bisschen zu vieles gut mit der finanziellen Erziehung. Naja, aber das ist ja auch Teil, dass man sagt so, hey, jetzt können wir uns auch mal was gönnen, das ist okay, das Geld ist dafür da und auch wenn wir es jetzt nicht zwingend brauchen, ist das jetzt was, wofür ich gerne das Geld ausgeben möchte.
Liebe Anna, unsere Zeit ist leider fast um, aber ich habe gehört, du möchtest uns noch was empfehlen heute.
Ausprobiert und für gut befunden.
Ja, es hat nichts mit Geld zu tun, obwohl es hat mit, naja, das hat durchaus was mit Klassizismus zu tun, aber bei mir geht es heute um einen Film. Ich habe zusammen mit dem großartigen feministischen Mütterkollektiv, das es bei mir in der Stadt gibt, einen Filmabend organisiert und da haben wir den Film Vena gezeigt. Das ist ein deutscher Film von der Regisseurin Chiara Fleischhacker. Der ist 2024 rausgekommen, hat auch ein paar Preise gewonnen und der ist fantastisch. Also was das Filmische angeht, die Bildsprache ist der großartig gelungen. Inhaltlich ist der ja sehr wertvoll, würde ich sagen. Es geht um eine Frau, die Crystal Meth abhängig ist und dann schwanger wird und die hat schon ein Kind, was bei ihrer Mutter lebt und sie möchte dieses Kind jetzt unbedingt behalten. Ja, und dann kämpft sie sich da so ein bisschen durch, kämpft mit sich selbst, kämpft mit ihrem Umfeld, kämpft mit den Behörden. Dann gibt es noch eine Haftstrafe, die ausstehend war, die sie irgendwann antreten muss. Es wird nicht so ganz klar, warum sie diese Haftstrafe hat, aber es wird irgendwie so ein kleineres Vergehen gewesen sein, wie irgendwie Diebstahl oder solche Sachen, wo man jetzt nicht irgendwie direkt in Haft kommt. Und genau, das steht halt auch noch an, während sie eigentlich schwanger ist und weiß, die Geburt kommt bald. Und diese Frau wird sehr einfühlsam begleitet, würde ich sagen. Da wird so im Grunde so ein Porträt, so eine Charakterstudie von dem Menschen auf so vielen verschiedenen Ebenen gezeigt. Also es ist wirklich super vielschichtig, der Film. Und ich würde sagen, auch sehr poetisch. Es wird relativ wenig gesprochen und es gibt auch wenig so Hintergrundmusik oder sowas. Also es wird ganz viel mit Bildern transportiert. Und ich finde diese Frau gleichzeitig auch sehr beeindruckend, weil sie sehr bestimmt Entscheidungen für sich trifft und an denen auch hält. Und irgendwo fand ich sie auch ein Vorbild auf eine gewisse Weise, um nochmal so dran erinnert zu werden, so hey, du kannst für dich selbst Entscheidungen treffen und die durchziehen. So, mach das, achte darauf, was für dich gut ist und bleib bei dir. Also ja, es gibt ganz viele Punkte, die ich an dem Film toll finde. Es gibt den auch in der ARD-Mediathek. Kann ich nur empfehlen.
Super, klingt schön. Guck ich mal rein. Alles klar, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Es war schön mit dir. Ich hätte noch voll viel fragen können. Aber vielleicht gibt es einfach eine Fortsetzung nächstes Mal.
Juhu. Ja, ihr Lieben, abonniert uns, teilt uns. Das hilft uns immer, wenn ihr uns irgendwie unterstützen könnt.
Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung.
Genau, und im nächsten Monat haben wir eine kleine Ausnahme. Wir kommen nicht am 2. März raus, sondern erst Mitte März, denn wir machen beim Podcaston mit. Das ist eine Veranstaltung, wo ganz viele Podcasts mitmachen und eine Folge rausbringen über eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl. Und wir werden ein Interview mit Lur führen, der Care-Gewerkschaft. Da bin ich super gespannt darauf, euch die vorzustellen. Und gerade uns als Mütter betrifft Care-Arbeit ja nochmal auf einer ganz besonderen Ebene. Und wir freuen uns auf euch. Habt einen schönen Februar. Bis dann.
Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, Anna. Tschüss.